da brauche ich ja ein gewisses Maß an Auseinandersetzung, dass mich dieser ganze wertvolle, tolle Kosmos, der dann wirklich eine Bereicherung auch für mein eigenes Leben werden kann, dass sich mir der erschließt und ich mir den erschließe. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Das ist ja was Grandioses.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Ja, Veröffentlicht ist zurück und ich begrüße euch in dieser Folge ganz herzlich aus dem Bergson Kunstkraftwerk. Früher ein Heizkraftwerk, heute eine neue spannende Kulturlocation im Münchner Westen. Und mir gegenüber sitzt der Bergson Programmdirektor Maximilian Meyer. Schön, dass es geklappt hat.
Vielen Dank für die Einladung.
Maximilian, du entwickelst und verantwortest das Programm des Bergson Kunstkraftwerks, das vor etwa 1,5 Jahren eröffnet wurde. Du bist der Programmdirektor, hast aber auch viele Jahre als Redakteur und Moderator für BR Klassik gearbeitet. Unter anderem kennt man dich von Klassiker Modeonsplatz oder den Bayreuther Festspielen. Außerdem hast du Formate konzipiert, die den Menschen klassische Musik näher bringen sollen, etwa die Reihe Classic Shorts. Für außergewöhnliche Leistungen in der Präsentation von Opernformaten wurde dir 2019 die Gottlob-Frick-Medaille verliehen. Also man merkt schon ein bisschen, Oper ist deine Leidenschaft. Du warst auch als Kind Mitglied des Kinderchors der Bayerischen Staatsoper. Unter anderem eine Sache, die uns beide verbindet. Ja. Bist auch kein hauptberuflicher Sänger geworden. Warum eigentlich nicht?
Weil meine Eltern Gesang studiert haben. Am Richard-Strauss-Konservatorium hier in München damals. Und ich schon gesehen habe, was das für ein schwieriger Beruf ist. Und am Ende kann ich sagen, ich habe es mich nicht getraut. Was wahrscheinlich auch gut war, weil wenn die Notwendigkeit, es machen zu müssen, nicht so groß ist, dass die alle möglichen Bedenken, ob das dann klappt oder nicht, überwiegt, dann soll man es auch besser lassen.
Aber die Bühne an sich hat dich doch nicht losgelassen. Du bist als Moderator aktiv. Wann hast du gemerkt, dass dich das auch reizt, dieses Feld?
Das habe ich schon immer gewusst, sich zu produzieren. War schon immer etwas, was mir sehr nahe lag und was mir großen Spaß gemacht hat. Und ich wollte zum Beispiel auch ganz früh, also ein früher Berufswunsch war, tatsächlich Kommentator zu werden, also Fußballkommentator. Mein Heroe war Günter Koch.
Auch das verbindet uns tatsächlich. Ja. Ich bin auch früher im Mikrofon rumgelaufen und habe Fußballreportagen gemacht.
Ja. Also das war eigentlich etwas, was mich da schon fasziniert hat. Oder ich war auch, ja, wie ich vielleicht so 14 war, da habe ich das wirklich für ein realistisches Szenario gehalten, dass das ZDF bei uns zu Hause anruft und sagt, Thomas Gottschalk ist krank geworden, möchte nicht der Maximilian das moderieren morgen Abend. Und damals war meine Hybris, natürlich auch meine Unwissenheit, was das alles erfordert, so groß, dass ich das gemacht hätte. Also ich hätte da nicht gezögert, es zu tun. Bekloppt, aber so war's.
Aber du hattest ja noch großen Willen, es ja auch, ich sag jetzt mal, professionell zu erlernen.
Ja, wobei das tatsächlich, ich habe keinen, dann wiederum, so wie es soweit war, nach dem Abitur keinen so konkreten Berufswunsch gehabt und habe das studiert, was mir Freude gemacht hat, was mich sehr interessiert hat, und das war Geschichte. Das war im Nebenfach Musikwissenschaft, weil man brauchte ein Nebenfach. Ich habe Musikwissenschaft aber nie so gemocht, ich bin da nie so richtig warm geworden. Ich habe nie richtig gecheckt, was das eigentlich sein soll und warum es das braucht. Aber Geschichte hat mir sehr große Freude gemacht, auch die ganze Zeit. Und dann habe ich den Bachelor dort gemacht, habe in der Oper weiterhin als Statist gearbeitet, habe in Orchestern gespielt, Instrumente, habe gesungen und bin außerdem immer verbunden geblieben. Und nach dem Bachelor, dadurch, dass ich nie ein Praktikum oder so gemacht habe, wollte ich gerne was beruflich machen, in die Berufswelt mal reinschnuppern, bevor dann der Master kommt. Und da habe ich mir dann gedacht, na, das wäre doch toll, wenn das beim BR klappt. Und habe dann einen gemeinsamen bekannten Freund von mir, auf jeden Fall engen Freund, angehauen, den Andreas Mangold, der beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, heute noch, ob da nicht was geht. Und dann hat er lustigerweise gesagt, ja, wo willst du denn hin? Eins sage ich dir gleich, bei BR Klassik geht's auf keinen Fall, weil die nehmen nur Musikwissenschaftler. Dann habe ich gesagt, brauche ich gar nicht zu BR Klassik, ist mir eigentlich wurscht wo. Nachrichten interessieren mich, Sport interessiert mich, wo was geht. Na, hat er tatsächlich das auch in verschiedenen Redaktionen probiert und am Anfang sah es so aus, als ginge es nicht. Und wo es dann sehr schnell ging auf einmal dann, war bei BR Klassik. Und so habe ich da die Hospitanz gemacht und dann ging dieser Weg los.
Heute stehst du sehr oft jetzt tatsächlich als Moderator auf der Bühne. Und wie bereitest du dich zum einen auf eine Moderation vor? Und gibt es für dich auch Unterschiede zwischen einem, sage ich jetzt mal, einem kleineren Format und einem größeren Event, eben wie Gleis-Seis, Klassiker Amadeusplatz, Bayreuther Festspiele, was du gemacht hast, oder eben auch hier im Bergson?
Die Vorbereitung ist immer das A und O, weil wenn man vorbereitet ist, braucht man nicht nervös sein. Weil dann kann einem eigentlich nichts passieren. Je mehr man weiß über den Gegenstand oder über die Person, mit der man ein Interview führt zum Beispiel auch, desto sicherer kann man sein. Ich war immer bemüht, keine Schablonen zu verwenden und natürlich zu versuchen, witzige oder gewitzte, also witzig nicht im Sinne von so in einem Wagnerschen Deutsch-Sinne witzig, ja, also gewitzt, mit Witz, nicht zum Brüllen, aber da Ansätze zu finden, die hinter der Sache irgendwie stehen und stecken. Und da unterscheidet sich es natürlich ein bisschen. Gestern zum Beispiel habe ich ein Podium moderiert, da ging es über das jüdische Leben in Deutschland, wo Charlotte Knobloch auf dem Podium war, Igor Levit, Leo Engländer. Da muss man anders agieren, als wenn man sagt, ich präsentiere jetzt Klassiker Modeonsplatz, wo man wirklich wie ein Trüffelschwein hinter diese Informationen, die man findet, kriechen muss, um eben einen Ansatz zu finden, der ein Bild aufmacht im Kopf des Publikums. Und natürlich habe ich, sagen wir mal, für Klassiker Modeonsplatz, für große Live-Übertragungen, die dann eine 250.000 Leute oder noch mehr im Fernsehen dann gesehen haben und man konnte nichts schneiden und nichts machen, mich natürlich auf das, was ich, also da musste ich mich natürlich an das, was ich sage, auch zeitlich halten. Dementsprechend habe ich natürlich diesen Text viel genauer noch konzipiert und gebaut und gelernt am Ende auch, als wenn ich jetzt hier im Bergson eine Moderation mache, wo ich ja ungleich jovialer sein kann und natürlich auch viel mehr das, was natürlich dann noch meine eigene, in Anführungsstrichen, Kunst ist, was mir geboten wird, an dem, was passiert, an dem, wie das Publikum reagiert, einbauen kann und reagieren kann.
Und gibt es jetzt auch, wenn du sagst, gute Vorbereitung, aber auch einen Unterschied jetzt von der Nervosität, ich sage jetzt nicht Lampenfieber, vielleicht ist das ja auch ein Punkt, aber bei der Nervosität, ob du jetzt solo moderierst oder so eine Podiumsrunde moderieren musst?
Ich habe das Glück, dass ich nie sehr nervös war, wobei ich beim ersten Mal, wie ich Klassiker Amadeusplatz moderiert habe, da war ich 25 oder so, 24, 25, schon war ich ganz entspannt und da hängt ja auch ein riesen Team dahinter. Da gibt es ja Leute, die im Ü-Wagen sitzen, weiß ich nicht, 6, 7 Kameraleute, eine Regisseurin, die Redaktion und so, das Riesenorchester etc. etc. Also es ist ja ein Riesenapparat und irgendwann kommt dieser Moment immer näher, wo sich alles dann auf dich konzentriert, wenn dann eben diese Anmoderation kommt. Man hört dann noch die Nachrichten, die vorher laufen im BR, vertraute Stimmen, die man schon aus der Kindheit teilweise kennt. Und die übergeben dann an einen, kommt vielleicht noch ein Trailer dazwischen. Und ich war sehr entspannt, bis dann eben dieser Moment kam und da stieg schon die Panik von unten auf. Ja, also ich spürte, wie eine Kraft nach unten zieht und mich in den Boden reinzieht und mir auch den Atem nimmt, mich hier zumacht, an der Brust zumacht. Und das war Panik. Und da half mir dann das Singen. Weil ich dann wusste, ich muss jetzt versuchen, diese Panik in den Boden reinzuatmen. Das habe ich dann auch gemacht. Dieses Gefühl hatte ich danach nie mehr. Gleichwohl ist natürlich die Anspannung eben auch bei so einer Live-Übertragung, wenn man weiß, also wenn es jetzt nicht klappt und ich bring's nicht über die Rampe, dann habe ich keine Chance, das wieder gut zu machen. Das ist natürlich bei einer Bühnenmoderation was ganz was anderes. Deswegen war da die Anspannung schon immer natürlich ein Stück größer. Da habe ich dann auch natürlich so und so lang vorher schon geschaut, dass ich gut schlafe und was weiß ich und so. Das muss natürlich jetzt auch viel schneller gehen und viel mehr so ongoing gehen. Jetzt habe ich hier einen Fulltime-Job als Programmdirektor und moderiere dann trotzdem abends. Da muss man Konzessionen machen. Die Erfahrung damit hilft aber natürlich, dass hoffentlich die Qualität die gleiche bleibt. Und wenn es politische Themen sind wie gestern Abend, ist natürlich schon auch eine gewisse Anspannung da, dass man diesen Sachen gerecht wird, weil ich da natürlich journalistisch nicht so sattelfest bin, wie ich es natürlich jetzt in der Musik bin.
Und nochmal zur Erklärung zuvor, du hast natürlich dann damals nicht zum Singen angefangen, sondern das angewandt, was du beim Singen gelernt hast, eben diese Atmung und sich
Tiefenatmung, ja, genau. Die eben entspannt, die das Zwerchfell entspannt, die den ganzen Körper dann nochmal so in Betrieb nimmt und die dadurch eben dafür sorgt, dass dieses Gefühl der Beklemmung weggeht.
Hab mich jetzt an Bastian Schweinsteiger erinnert, diese Anekdote, die er selbst mal erzählt hat, vor dem Elfmeter damals, ich glaube es war 2012, gegen Real Madrid, wo er gesagt hat, er stand an der Mittellinie und hätte was verloren, ja, also seinen Mut, sagen wir jetzt mal, und auf dem Weg zum Elfmeterpunkt hat er das wieder gefunden, zum Glück, hat er gesagt.
Ja. So ähnlich ist das, ja. Vor allem, wenn es so überraschend kommt, ne? Wenn man denkt, ich bin ja nie nervös, mir kann niemand was. Und dann kommt es halt auf einmal manchmal doch, ja.
Aber das ist natürlich auch gut, dann zu wissen, das passiert einem einmal und weiß, was man auch tun kann.
Wahrscheinlich. Es gibt ja auch ganz berühmte Künstlerinnen und Künstler, was weiß ich, Martha Argerich oder Agnes Balzer oder Carlos Kleiber und so. Es gibt ja genügend Leute, Giacomo Aragall, die wirklich von extremsten Lampenfieber bis zum Schluss gepeinigt waren, obwohl sie so berühmt waren und so grandios waren, dass sogar im Alter noch immer schlimmer geworden ist. Also das gibt's ja auch, dass es fast pathologisch ist, dass man fast nicht mehr auftreten kann. Da tickt halt jeder anders.
Alles Größen aus der Klassikszene.
Ja, genau. Ja. Habe ich jetzt mal da genannt als Namen, ja.
Ich habe es erwähnt, du hast für den BR digitale Erklärformate entwickelt, etwa über Richard Wagner und andere große Klassikwerke. Wie entsteht bei dir da die Idee für so ein neues Format, auch jetzt beim Bergson? Wie ist da so der kreative Prozess?
Tatsächlich ist der Anhaltspunkt zu Beginn immer der gleiche. Weil wir haben ja gesagt, ich bin nicht Sänger geworden. Ich bin kein Künstler in dem Sinne geworden. Also ich mache Kunst nicht oder ich schreibe nicht, ich kann auch nicht komponieren. Ich glaube aber an die Inhalte. Ich glaube an den Wert einer, ich nenne das auch ganz bewusst so, weil ich finde, man braucht sich da auch gar nicht schämen, der Hochkultur. Die Hochkultur, die sich von der populären Kultur unterscheidet, nicht in dem, dass sie besser ist oder wertiger unbedingt ist, sondern dass sie ein gewisses Maß an Auseinandersetzung braucht. Also natürlich kann ich auch die kleine Nachtmusik hören oder den Anfang von der 5. Beethoven und das finde ich irgendwie, finde ich irgendwie schon ganz cool. Oder was weiß ich, ein Walkürenritt. Aber wenn es dann so um den ganzen Ring geht von Wagner oder eben eine ganze Oper und so, in der Literatur ist das genauso, da brauche ich ja ein gewisses Maß an Auseinandersetzung, dass mich dieser ganze wertvolle, tolle Kosmos, der dann wirklich eine Bereicherung auch für mein eigenes Leben werden kann, wird, würde ich sogar sagen, dass ich mir den erschließe. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Das ist ja was Grandioses, ja. Und daran glaube ich zutiefst und habe auch immer daran geglaubt. Und wo ich dann eben meine Aufgabe sah, wenn es um diese digitalen Formate ging und heute als Programmmacher sehe, dass ich Dinge so konzipiere, dass dieser Einstieg, diese Auseinandersetzung, übrigens auch bei der Moderation, es geht ja darum, es lustvoller zu machen, lustvoll ein Wissen, ein Gespür zu vermitteln, um diesen, in dem Fall die Musik rum, um den Inhalt herum, der die Auseinandersetzung befördert. Und diese Grundhaltung, die war und ist immer die gleiche. Und dann dementsprechend steht der Inhalt immer im Mittelpunkt. Also es geht nicht darum, eine Show drumherum zu machen, die sich selber, auch bei der Moderation übrigens eine große Gefahr, wichtiger nimmt als den Inhalt, sondern der Inhalt steht im Kern und daran entspinnt sich dann der kreative Prozess. Und eigentlich unterscheidet sich da die Moderation gar nicht so sehr von dem Programm selber, das man dann machen muss. Beim Programm ist es noch toller, weil man ja nicht ein vorgefertigtes Programm sich dort überlegen muss, wie bringe ich das jetzt rüber, dass quasi, wie gebe ich den Schlüssel zu dem Werk mit so ein bisschen? Ja? Wie schaffe ich es, dass die Leute das einfach noch tiefer und schöner erfahren? Sondern da habe ich ja sogar die Möglichkeit, ich kann Werke so kombinieren mit Moderation, mit anderen Inhalten, wie auch immer, mit Licht, mit Inszenierung so kombinieren, dass aber am Ende das gleiche Gefühl entsteht. Dass ich sage, das geht mich was an, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das hat einfach auf mich jetzt tief und beeindruckend, anregend, lustig, verstörend, wie auch immer, gewirkt. Das ist eigentlich der Ursprungsgedanke. Und dann recherchiert man, genau wie bei der Moderation, zu den Werken, zu den Querbezügen. Was kann passen? Wie passt es mit der Länge? Wie ist die Geschichte, die ich eigentlich erzählen will? Das ist immer das Band. Eine Geschichte, die man erzählen kann, die sich dann auch vermarkten lässt. Das ist ja auch gerade fürs Bergsein. Wir sind ja ein privatwirtschaftlicher Kulturort, wir kriegen keine Förderung. Wir sind schon auch wirklich dazu verdammt, dass Leute kommen und dafür bezahlen, was übrigens nichts Schlechtes ist. Ein William Shakespeare war auch darauf angewiesen, dass Leute kommen und bezahlen und viele andere auch. Der großen Genies der Vergangenheit, das ist so ein bisschen verloren gegangen, dieses Bewusstsein. Aber das sind so Punkte, wo dann so ein kreativer Prozess eben losgeht.
Zur Vermarktung, Marketing-Thema sprechen wir nachher noch. Du bist der Programmdirektor hier beim Bergson. Was hat dich an dieser Herausforderung gereizt und gab es auch mal vorher oder zwischendrin den Moment des Zweifels, ob dieses Projekt, das ja im Grunde bei Null begonnen hat, auch wirklich funktionieren kann, auch für dich und mit dir funktionieren kann?
Der Reiz bestand genau darin, die Tischseite zu wechseln. Beim BR als Journalist ist man ja in einer rezipierenden Funktion. Also man kriegt etwas dargeboten und führt ein Interview dazu, macht einen Vorbericht dazu, macht eine Kritik dazu. Also man rezipiert das, was man sieht. Bei der Moderation ist man immerhin ein bisschen Teil davon, aber man rezipiert auch am Ende das oder arbeitet mit dem, was einem geboten wird. Und natürlich bei den von dir angesprochenen Classic-Shorts zum Beispiel, bei diesem Online-Format, das ich entwickelt habe, da ist man dann schon sehr gestalterisch. Das waren natürlich auch immer Höhepunkte, sowas machen zu dürfen. Und jetzt im Bergson rezipiert man nicht, sondern man gestaltet, man kreiert. Das war der ganz große Reiz. Und das zu machen von null weg, wie du ja richtig gesagt hast, auf der grünen Wiese mit natürlich einer Lernkurve, die gigantisch ist. Das war ein ganz großer Reiz, eine ganz große Herausforderung und ein ganz großes Glück. Und daran habe ich auch nie gezweifelt und das habe ich dementsprechend auch nie bereut.
Ja, das Bergson bietet unheimlich viel von der immersiven Techno-Party über Jazz, Diskussionsrunden hast du schon erwähnt. Eine Galerie habt ihr auch hier und viel Musik im großen Konzertsaal. Auch gastronomisch ist einiges geboten, Biergarten, Restaurant, Brunch. Wie viel Kreativität steckt da in der ganzen Planung?
Der Grundgedanke des Bergson ist, Menschen Zugang zu bieten zu kulturellen Erlebnissen. Und zwar möglichst allen Menschen. Das ist natürlich immer eine Utopie, aber das ist der ganz große Anspruch. Und wenn man den ernst nimmt, dann muss man das Programm natürlich auch möglichst breit fächern. Und es geht dann, wenn man es bis zu Ende denkt, beim Biergarten schon los. Ja? Also das ist schon sozusagen das erste Einfallstor. Das ist schon ein erster Zugang. Vielleicht noch nicht zum Klavierkonzert, das der Steinway Prize Winner macht, weil das unter Umständen von der jeweiligen Person weit entfernt ist. Aber zumindest mal in diesen Ort rein. Und vielleicht bleibt er auch sein Leben nur im Biergarten, ist auch völlig okay. Aber er kommt hier in eine Auseinandersetzung damit. In weit die meisten unserer Galerieflächen kommt man kostenlos rein, weil die vom Verkauf leben. Also man kann da auf dem Weg zur Toilette, sage ich jetzt mal plump, sich auch schon mal wieder künstlerisch aufladen und sehen, hey, boah, zeitgenössische bildende Kunst, habe ich eigentlich nie einen Bezugspunkt dazu gehabt, aber macht was irgendwie mit mir. So, das ist so die Grundidee und dementsprechend ist natürlich auch der ganze Komplex hoffentlich von einer Kreativität durchzogen und fordert eine kreative Auseinandersetzung. Dass das jetzt ein Jahr nach der Eröffnung noch nicht in jedem Bereich völlig bzw. immer gelingt, ist auch klar.
Aber spürst du doch manchmal die Verantwortung? Du hast doch auch mal von lustvoll gesprochen. Wann ist es vielleicht mehr oder weniger lustvoll?
Für mich selber?
Ja.
Es gibt natürlich Momente, die weniger lustvoll sind, die sehr getrieben sind von administrativen Überlegungen, von der Verfügbarkeit von Räumen. Ein großer Teil des Bergs- und Kunstkraftwerks sind Corporate Events, also Events, wo Firmen oder auch Privatleute die Möglichkeit haben, unsere Räume zu mieten, was sie im Kulturbereich, im öffentlichen Bereich nicht haben. Das war eine ganz bewusste Entscheidung von uns, anders als zum Beispiel im Gasteig KP8, wo man ja Räume mieten kann, wenn man sie sich leisten kann oder wenn man sagt, von der Größe passt es auch. Bei uns nicht. Wir haben gesagt, wir wollen das Programm so branden oder so prägen und kuratieren, dass es als Einheit wahrgenommen wird. Darum machen wir das nicht. Da gibt es kein Besser und kein Schlechter. Es ist halt einfach eine Entscheidung, die man treffen muss. In dem Bereich der Corporate Events kann man das. Es ist natürlich auch ein sehr margenstarkes Geschäft. Es werden natürlich auch hohe Umsätze gemacht, klar. Und da geht es natürlich häufig allein schon darum, welche Räume kriegt man oder wie teilt man die auf? Was geht dann dadurch nicht? Wir haben jetzt, worüber ich wahnsinnig glücklich bin, du hast ja schon erwähnt, dass die Oper immer schon mein Heimathafen war und bleibt, meine große künstlerische Liebe. Wir haben jetzt erstmals eine Oper im Bergson, Ende Oktober, Lazarus, ein Fragment von Franz Schubert, das dann erweitert wird um einen Text von Richard Franz. Also es geht um diesen Kosmos, Tod und dann Auferstehung. Also eine Performance, keine Oper im klassischen Sinne, die in dieser ehemaligen Kesselhalle stattfinden wird, im Heizwerk. Also wird sicher spektakulär. Aber die Studierenden der Theaterakademie, die Mitwirkenden, das ist eine Kooperation mit der Bayerischen Theaterakademie August Everding, die haben hier im Haus ganz wenig Probenzeit, weil wir sie gar nicht zur Verfügung stellen können, weil wir uns nicht leisten können, immer diesen Raum leer zu halten und da eben Events stattfinden sollen und müssen. Und das verhindert aber natürlich auch andere Dinge. Und mit solchen Sachen zu dealen, ist wahnsinnig lehrreich, ist aber natürlich, wenn man den Anspruch hat, da auch große Kunst zu ermöglichen, mitunter sehr, sehr kraftraubend. Und so gibt es natürlich etliche Elemente, die so sind und die aber zu dieser Verantwortung, die man hat, einfach dazugehören. Die Kraft zieht man sich aber natürlich dann aus den Veranstaltungen selber. Das spüre ich auch ganz deutlich, auch viel mehr als früher. Früher war das für mich selbstverständlicher, halt ins Konzert aufzugehen und so weiter. Und das war mal schön und mal weniger schön und mal ging man halt hin und dann war es auch ein bisschen egal und manchmal war es grandios. Aber dass das so eine echte Kraftquelle auch für mein berufliches Leben ist, für meinen beruflichen Alltag und inspiriert und beflügelt, das spüre ich noch viel stärker, seitdem ich im Bergson bin.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, Inspiration. Gibt es bestimmte Quellen der Inspiration für dich, vielleicht auch außerhalb von Musik und Kultur?
Es gibt natürlich Dinge, die mich sehr spezifisch inspirieren zu spezifischen Dingen. Sonst liegen meine Inspirationen schon häufig auch in tatsächlich Dingen der Vergangenheit, sage ich fast. Ja. Also eine Figur zum Beispiel, die mich wahnsinnig inspiriert, ist August Everding. Dieser Kulturmanager, Intendant, Regisseur, der an allen Ecken und Enden gebrannt hat, der eine Energieleistung erbracht hat, die unglaublich ist, der das Prinzregententheater in München wiederbelebt hat, der aber damals schon künstlerisch gedacht hat, aber auch wirtschaftlich, der künstlerisch gedacht hat, aber auch gesellschaftspolitisch, der im Prinzip der erste Anwalt der Kunst war, der Musik war, und zwar deutschlandweit, der in Talkshows gegangen ist, der darüber gesprochen hat, der dafür gesorgt hat, dass diese Hochkulturinhalte in die Populärkultur kommen, ins Fernsehen kommen, dass darüber gesprochen wird. Das hat man ihm auch nicht hingelegt und gesagt, möchtest du es machen, sondern dafür hat er gekämpft. Dafür hat er seine Macht am Ende auch und seine Kontakte genutzt, weil er wusste, das ist notwendig. Und das vermisse ich momentan ein bisschen, dass diese, was ja künstlerisch teilweise grandios sein mag, was sie machen, die großen GMDs, die wir in Deutschland haben und Intendantinnen und Intendanten, dass die sich wirklich als Cheflobbyisten der in dem Fall Klassik begreifen. Und da inspiriert mich zum Beispiel so eine Figur wie August Everding sehr. Mich inspiriert aber auch jemand wie Charlotte Knobloch, die gestern da war und mit der ich mich auseinandergesetzt hat und mit deren Schicksal. Und man schon einfach diese antidemokratischen Umstände immer stärker spürt, die wir auch in Deutschland mittlerweile haben. Und dann etwas, was uns nur in der Theorie vielleicht bewusst war und wo wir sagten, ja, nie wieder oder wie auch immer. Und das sind halt dann so Worthülsen. Wenn man sich intensiver damit beschäftigt, dann merkt man, das kommt schon ganz schön nahe. Oder wenn ein Festival wie in Gent jetzt gerade passiert, La Havre Chanier und die Münchner Philharmoniker auslädt, weil sie schlichtweg Angst haben vor dem Druck, den manche politischen Akteure ihnen machen und dann feige sind und zurückziehen und da den Boykott als erstes Mittel nehmen, dann ist das eine furchtbare Sache. Aber es zeigt natürlich auch, wer weiß wann auf uns, also jetzt auf dem Bergson, dadurch, dass wir privatwirtschaftlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt eher gering. Aber es gibt ja schon Länder, wo die AfD am Landesparlament klopft, also schon drin sitzt, aber sozusagen auch nahe an der Regierungsmacht ist. Und dann, dass da dann alle, man selber auch, wenn man in der Situation wäre, standhaft bleibt und zu seinen Prinzipien und Überzeugungen steht. Auch da inspiriert mich so eine Figur natürlich dann wahnsinnig.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Die Zeiten werden nicht einfacher.
Man muss sich dessen halt bewusst sein und sich da auch selber immer wieder reflektieren und bespiegeln, ja.
Ja, jetzt machen wir einen kurzen Break mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich fange gleich mal an und du antwortest spontan. Brunch oder Biergarten?
Biergarten.
Immersiv oder intim?
Immersiv.
Bayreuth oder Odeonsplatz?
Bayreuth.
Moderieren oder organisieren?
moderieren, weil das Organisieren ist. Also wenn man richtig organisiert, moderiert man auch.
Idee im Kopf oder gleich aufs Papier?
Auf dem Fahrrad vor sich hin sprechen.
Laptop oder Lederhose?
Lederhose.
Selbst kochen oder liefern lassen?
Selbst kochen.
Mozart oder Beethoven?
Beethoven.
Fernsehprogramm oder Mediathek?
Mediathek.
Und jetzt so anschließend, was machst du vormittags an einem Tag, wenn abends ein wichtiges Event ansteht?
Arbeiten.
Auch am Wochenende? Naja, wahrscheinlich
manchmal auch.
In der privatwirtschaftlichen und wenn man natürlich in dieser Verantwortung steht.
Ja, also auch. Und sonst am Wochenende natürlich so viel Zeit, wie es geht, mit meiner Familie verbringen.
Du hast es vorher schon mal, wir haben schon mal kurz angerissen, das Thema Marketing, Kulturvermittlung bedeutet auch heute ja auch Reichweite. Welche Rolle spielen Marketing und Social Media für dich persönlich und auch fürs Bergson?
Leider spielt für mich persönlich Social Media eine untergeordnete Rolle, weil ich schon die Verdummung und die Vereinfachung sehe und dass dort einfach alles unterkomplex behandelt wird. Und am schlimmsten eben dann politische Inhalte, ja. Und da könnten wir jetzt lange drüber philosophieren und sprechen. Mich beschäftigt es sehr. Bin auch überzeugt davon, dass das mit ein Grundproblem unserer Zeit natürlich ist. Da bin ich jetzt nicht alleine mit dieser Erkenntnis. Aber natürlich, wenn sich führende Politiker, Chefs von Bundesländern präsentieren wie Influencer oder wie Comedians, und natürlich dann im Feed oder wenn ich durch meine Reels, die ich angezeigt kriege, durchswipe, dann auch nach denen kommen oder vor denen kommen und dann zündet sich einer einen Furz an und dann kommt ein Politiker und dann kommt es ganz, dann verliert natürlich auch alles an Dimension. Dann wird natürlich auch alles auf dieses, ich zünde mir meinen Furz an oder rieche an meiner Achselhöhle, wird natürlich dann auch sozusagen das Niveau, wo man dann auch mit komplexeren Themen stattfindet. Deswegen reizt mich das als Privatperson sehr wenig, was aber dumm ist, weil das der Kanal ist heute. Und diese Realität muss man einfach haben. Und ich wäre natürlich eine größere Marke, würde ich es oder hätte ich es schon seit Jahren aktiver und besser genutzt und betrieben. Ich halte es, und jetzt kommen wir zum Beruflichen, für eine Pflicht, es zumindest im Beruflichen auch zu tun und auch für die Hochkultur es zu tun. Denn nochmal, das sind die relevanten Kanäle unserer Zeit. Das heißt, dort muss dann auch ein komplexerer Inhalt stattfinden können. Und das funktioniert ja auch. Es gibt ja, wenn wir zum Beispiel YouTube nehmen, was ja auch am Ende eine Social-Media-Plattform ist, ein soziales Netzwerk, gibt es Inhalte, die hunderttausende Millionen Aufrufe an die Millionen haben, die absolut nischig sind. Ich als Zigarrenfan zum Beispiel liebe die Götterfunken, Genuss für Geist und Gaumen von Daniel Beutner. Große Empfehlung, der wirklich nischige Themen, das kann mal Künstler sein, das kann mal was ein bildender Künstler sein, das kann mal was Literarisches sein, was Musikalisches sein, thematisiert, erklärt, bespricht, zitiert in dieser YouTube-Sendung und dazwischen eine Zigarre oder mal ein Whisky oder so verkostet. Das ineinander kombiniert. Es hat 600.000, 700.000, 800.000 Aufrufe. Wenn man so ein Format, möchte jetzt nicht gegen meinen alten Arbeitgeber schimpfen, aber in den öffentlichen Rechtlichen vorschlagen würde, man würde damit niemals durchkommen, weil das würde alles zerredet werden und so weiter. Aber man hat die Möglichkeit, sowas zu finden. Das ist jetzt ein Beispiel, ja. Aber es gibt auch ganz andere tolle Sachen. Auch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zum Beispiel macht jetzt tolle Sachen, Proben, Geschichten mit Rattle, dem Chefdirigenten, der das dann auch selber kommentiert und so. Und mit den Classic Shorts habe ich ja sowas auch probiert, ja. Also man muss diesen Raum schon für sich nutzen. Und ich finde, auch dazu sind hochsubventionierte Opernhäuser, Orchester und so weiter verdammt, dass sie nicht versuchen, die Blödeleien, die dort stattfinden, jetzt halt als, ich sage jetzt mal, Orchester auch nachzumachen, sondern sich überlegen, da sind ja auch, also Intellektuelle, auch gebildete Menschen, die gerne was wissen, die gerne was erfahren, nutzen ja diese Netzwerke. Also sorgen wir doch dafür, dass sie die Inhalte dort auch finden. Das ist sozusagen inhaltlich das, was ich dazu sagen möchte. Und schließlich und endlich ist es als Marketing-Tool fürs Bergson zentral, weil dort muss man stattfinden. Ich möchte jetzt da nicht zu fachchinesisch wirken, aber nirgendwo hat man die Möglichkeit, den Return of Invest, also das, was zahle ich für eine Werbung und was kommt dann wieder raus, was habe ich also davon, so genau nachzuprüfen wie dort. Wenn ich eine Radiowerbung schalte, habe ich danach keine Ahnung, ob ich deswegen ein Ticket verkauft habe oder nicht.
Aber denkst du, dass auch die Social-Media-Kanäle die Kanäle sind, mit denen man Menschen erreicht, die eher wenig mit Klassik und Kultur zu tun haben? Auch junge Menschen?
Ist sicher so, wobei, da bin ich ganz ehrlich, das ist auch die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, junge Menschen zu erreichen, gerade für solche Inhalte, die jetzt noch nicht damit in Berührung sind, weil sie ein Instrument gelernt haben, weil sie es von den Eltern irgendwie schon mitgenommen wurden ins Konzert, weil sie in der Schule sich damit auseinandergesetzt haben, ist schwierig bis unmöglich. Das sind Illusionen. Also Kinder ja, aber so Jugendliche und 20-Jährige, da ist der Fokus noch woanders. Deswegen sind die aber natürlich nicht verloren, sondern das war ja auch das Classic-Shorts-Konzept, habe ich nicht gemacht für Jugendliche oder Kinder. Auch wenn die das dann gerade durch die Corona-Pandemie wahnsinnig viel geschaut haben im Unterricht und es da auch ganz tolles Feedback gab. Aber ich habe das eigentlich gemacht für 40-Jährige, 45-Jährige, für Leute, die sagen, jetzt sind die Kinder aus dem Haus oder jetzt sind die Kinder so alt, dass wir als Paar, sage ich jetzt mal, oder auch alleine, ohne Kinder, dass wir jetzt da uns ein bisschen neu orientieren, anders orientieren können, wieder unsere Abende anders planen können. Und das wäre doch immer interessant, in so ein Konzert zu gehen. Und da braucht es ja auch wieder jemanden, der dich an der Hand nimmt, der dir da sagt, so pass auf, das ist ein Einfallstor für dich. Und da sind natürlich dann auch die sozialen Netzwerke wichtig und haben eine große Chance, auch fürs Bergson. Wir sehen es ja, welche Leute zu uns kommen. Die schönste Post, die ich jemals bekommen habe, habe ich vor wenigen Monaten bekommen von einer Frau, die so, denke mal, so unter 50 ist, 45, die geschrieben hat, ich habe es jahrelang probiert, in Konzerte zu gehen, in klassische Konzerte zu gehen, habe dafür auch viel Geld schon ausgegeben und ich bin nie so richtig damit warm geworden. Und ich war jetzt in 2, 3 Konzerten in Bergson, so wie das dort gemacht ist, wie dort das Programm ist, wie dort mit Moderationen und so weiter, wie das thematisch gefasst ist. Ich glaube, hier könnte ich es schaffen und eine Heimat finden. Und das ist das Schönste, was man sagen kann. Oder anderes Beispiel, unsere Bergson Phil, unser eigenes Kammerorchester, hat Frühlingskonzerte gegeben. Da haben sie eine Suite gespielt von Ernst Fischer. Das ist Radiomusik, also so Musik der 50er Jahre, sehr schmissig, auch virtuos. Und das Chopin E-Moll Klavierkonzert. Und nachdem es war ausverkauft, beim Chopin haben mindestens die Hälfte des Publikums, also ich schätze mal 250, 300 Leute, nach jedem Satz geklatscht. Was zeigt, dass sie eigentlich das nicht gewohnt sind, in Konzerte zu gehen, diese Gewohnheit nicht kennen, dass man zwischen den Sätzen nicht klatscht, sondern es einfach ihnen gefällt und sie dann da klatschen und dort mehr oder minder in einem Erst- oder Wiederkontakt sind. Und da liegt auch eine ganz, ganz große Chance und ein ganz großes Zielpublikum in meinen Augen, eine große Zielgruppe.
Hättest du dich denn damals gereizt, ich sag mal so Classic Shorts for Kids zu machen?
Na, das Tolle ist ja, dass es eigentlich für Kinder scheinbar genauso funktioniert hat wie für Erwachsene. Also, dass man das gar nicht groß nochmal runterbrechen musste. Zumindest, wenn man jetzt mal sagt, ab der 5. Klasse. Und sonst reizt mich das sehr. Wir haben ja hier Schulkonzerte im Bergson. Man kann einen Stuhl in unserem Konzertsaal kaufen. Man kann die Patenschaft für so einen Stuhl und damit auch quasi für ein Kind, das auf diesem Stuhl sitzt, übernehmen. Das kostet 1.500 Euro, dann kauft man für ein Jahr diesen Stuhl und mit diesen 1.500 Euro in Summe veranstalten wir Konzerte für Schülerinnen und Schüler, speziell konzipiert, die dann kostenlos da reingehen können. Und die Resonanz ist grandios und das sind für mich die allerbeglückendsten Momente tatsächlich momentan. Also wenn dann die Kinder, wir haben das mal in Kooperation mit der Bayerischen Staatsoper gemacht, dann war hier eine Kinderoper im Konzertsaal. Die Kinder haben am Schluss sind auf den Stühlen gestanden und haben im Takt geklatscht und haben Zugabe gebrüllt und so weiter. Und ich sage dann immer, komm, wir machen nur noch Kinderkonzerte, um die anderen zu schocken. Ich sage, wir lassen das andere weg, wir machen nur noch Kinderkonzerte. Also das fasziniert mich sehr und ich habe gerade zum Beispiel Karneval der Tiere einen eigenen Text geschrieben, eine eigene Geschichte darum herum geschrieben zu Camille Saint-Saëns, das wir jetzt dann auch demnächst aufführen werden in der Fassung für Klavier zu 4 Händen hier im Bergson. Auch das gibt's und das ist natürlich toll und dieser Erstkontakt mit wirklich Kindern, der ist natürlich auch absolut zentral.
Ja, abschließend, Maximilian, welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch? Und gibt es ein Buch oder ist es auch das Buch, das du vielleicht für jetzt die Herbst- und Wintertage empfehlen würdest?
Tja, ich komme leider ganz wenig zum Lesen momentan, was auch ein großer Schmerzpunkt von mir ist. Aber das, was sozusagen noch angebrochen bei mir liegt, sind Tagebuchaufzeichnungen von Max Frisch. Da gibt es 2 Bände aus verschiedenen Jahren. Also das sind jeweils mehrere Jahre, in zwei Bänden. Und das sind so Splitter. Man kann das auch wirklich so peu à peu lesen zwischendurch. Es sind so Gedankensplitter, teilweise Torsos von späteren Werken. Und was er da zum Beispiel zur Liebe sagt oder auch zu anderen Inhalten, das ist schon auch sehr inspirierend und sehr toll. Und das kann ich auch jedem empfehlen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Maximilian, für das interessante, spannende Gespräch, auch für die Einblicke. Und ich verlinke alles Weitere zu dir in den Shownotes. Vielen Dank nochmal.
Danke, Sebastian. Danke, alles Gute.
Das war eine neue Folge von Veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für die technische Unterstützung. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.